Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert.
Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
Felix.
David.
Felix, was ist ein lukullisches Essen?
Eine Mahlzeit ist lukullisch, wenn sie nicht nur ganz raffiniert und kunstvoll und erlesen und in jeder Hinsicht hochqualitativ ist, sondern wenn man davon auch satt wird.
Ganz genau. Großartige, herausragende Speisen in üppigen Mengen. Der Begriff lukullisch leitet sich von einer historischen Figur ab, die schon in der Antike mit Luxus in Verbindung gebracht worden ist, auch jenseits der prall gefüllten Tafel, und zwar ein Mann namens Lucius Licinius Lucullus.
Der sagt mir was, aus den angesprochenen Gründen. Viel weiß ich aber nicht über ihn. Wir finden ihn irgendwo gegen Ende der Römischen Republik?
Korrekt. Und dahin begeben wir uns jetzt auch. Es geht heute also um Lucullus. Und es wird weniger um ausgefallene Speisen und mehr um Kriege gehen. Lucullus war nämlich eine sehr facettenreiche Figur und er war unter anderem ein fähiger Feldherr.
Na, ich bin gespannt. Leg los.
Fangen wir mal mit seiner Familie an. Die Licinier führen den Ursprung ihrer Familie auf den König Lucullus zurück, der, wie sie sagen, in Illyrien geherrscht haben soll. Ihrer Familiengeschichte zufolge hat der König Siedler aus Illyrien nach Italien geführt, wo sie den Stamm der Peligner gegründet haben. So viel zur legendären Vorzeit. Wir wissen, wer in Rom etwas auf sich hält, braucht solche Vorgeschichten.
Die Geschichte selbst entsteht aber sicher nicht erst gegen Ende der Republik. Ich nehme an, die Licinier haben zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile oben mitgemischt.
Ja. Es ist aber erst der Großvater des Lucullus, um den es hier heute gehen soll, der es bis zum Konsul geschafft hat. Dieser Großvater heißt auch Lucullus und besagtes Konsulat tritt er im Jahr 151 vor Christus an. Besonders Schönes haben die Quellen nicht über ihn zu berichten. Er fällt während seiner Amtszeit wohl am meisten dadurch auf, dass er sich durch Spanien geplündert hat. Da hat sein Vorgänger gerade Frieden geschlossen, aber er bricht einen neuen Krieg vom Zaun, um reichlich Beute machen zu können. Besonders ein Schlüsselereignis hat ihn aber wohl nach seiner Rückkehr in Rom politisch isoliert, und zwar die Tötung aller männlichen Einwohner der Stadt Cauca, nachdem sich die Stadt seinen Truppen unterworfen hat. In Rom ist dann ein repräsentativer Bau überliefert, den er in Auftrag gegeben hat, ein Felicitas-Tempel, mit dem er seine Siege in Spanien feiern will. Im Tempel lässt er namhafte griechische Kunst ausstellen, unter anderem eine Aphrodite von Praxiteles. Nur als kleiner Verweis auf eine unserer älteren Folgen. Kannst du dich noch erinnern, wer Praxiteles für seine berühmte Aphrodite von Knidos Modell gestanden haben soll?
Phryne, die berühmte Hetäre.
100 Punkte.
Das hattest du mal in der Folge Sex and Drugs und Flötenmusik erwähnt.
Ganz genau. Aber zurück zur Familie von Lucullus. Sein Großvater gleichen Namens ist also Konsul gewesen, erfolgreicher Kriegsherr in Spanien und Tempelbauer. Lucullus Vater gleichen Namens bringt es dann nicht bis zum Konsul. Er wird im Jahr 104 Prätor, wird dann aber erstmal mit der Niederschlagung zweier Erhebungen in Sizilien betraut. Nach seiner Rückkehr wird er dann wegen Ausbeutung der Provinzialbevölkerung angeklagt. Er wird schuldig gesprochen und muss ins Exil gehen, wobei seine politische Karriere damit beendet ist. Exil heißt in diesem Fall übrigens nicht, dass er in irgendein Provinznest in Übersee muss. Er kann es sich im griechischen Süden Italiens gemütlich machen, aber er ist halt nicht mehr in Rom und damit hat sich der Cursus Honorum für ihn eben erledigt. An dieser Stelle muss ich jetzt schon den Schnelldurchlauf anhalten und näher ins Detail gehen. Ich muss nämlich die politische Situation erklären. Die betrifft nämlich den Vater Lucullus genauso wie den Sohn Lucullus. Also aufgepasst, ich drösel das jetzt auf. Die Ehefrau des Prätors, der jetzt ins süditalische Exil muss, also die Mutter unseres Protagonisten heute, heißt Cecilia Metella Calva. Das heißt, sie ist aus der Familie der...
Metelli. Das war auch eine wichtige, einflussreiche Familie in Rom zu der Zeit.
Sehr richtig. Lucullus ist also mütterlicherseits ein Metella. Die sind bei uns hin und wieder schon mal vorgekommen. Und zwar jedes Mal in Folgen, die exakt die Zeit behandeln, in der wir uns auch jetzt befinden. Konkret in zwei uralt Folgen, nämlich in der zu den antiken Piraten und in der zum Jugurthinischen Krieg.
Das ist lange her.
Ich gehe mal davon aus, dass die nicht mehr alle im Kopf haben. Ich werde also das ein oder andere auffrischen. Das heißt, willst du noch mal kurz in 2,5 Sätzen erklären, worum es im Jugurthinischen Krieg ging?
Das kann ich tun. Da ging es darum, dass Jugurtha von Numidien sich im Bürgerkrieg gegen seinen Bruder durchgesetzt hatte und dass ihn Rom anschließend in mehreren Anläufen besiegt. Allerdings vor dem Hintergrund schwerer politischer Konflikte in Rom selbst.
Richtig. Und wir haben damals ja schon über die beiden Lager gesprochen, die sich da in Rom gegenüberstehen. Ganz grob gesagt stehen auf der einen Seite die Senatoren und auf der anderen Seite finanzstarke Geschäftsleute aus dem Ritterstand. Stichwort Societatis Publicanorum. Zu den Handelsgesellschaften haben wir hier schon paar Mal ein oder zwei Worte verloren. Und diese beiden Lager haben in Numidien, aber nicht nur da, teilweise gegensätzliche Interessen. Heerführer im Kampf gegen Jugurtha ist lange Zeit Quintus Caecilius Metellus, ein Onkel von Lucullus, nur um die Verbindung zum heutigen Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Der macht seine Sache eigentlich ganz gut, einmal davon abgesehen, dass sich Jugurtha mit seinem mobilen Heer nicht zur offenen Feldschlacht stellen will und Metellus ihn nicht zu fassen kriegt.
Ich erinnere mich, die asymmetrische Kriegsführung der Numider und Mauren.
Genau. Aber das, was Metellus abliefert, ist grundsätzlich sehr solide. Dass der Sieg noch nicht vollständig ist, ist nicht seine Schuld, sondern ist einfach der Lage geschuldet. Einer seiner Legaten ist ein gewisser Gaius Marius. Marius ist aus dem Ritterstand und er hat starke Unterstützer, nämlich Geschäftsleute, die große Geldgeschäfte in Nordafrika betreiben.
Ja, wir haben damals von der Nordafrika-Lobby gesprochen.
Richtig. Marius wendet sich jetzt gegen seinen Vorgesetzten Metellus, indem er sich gegen dessen Willen in Rom zum Konsul wählen lässt. Und er wird nicht nur zum Konsul gewählt, sondern er bekommt auch das Kommando über den Krieg gegen Jugurtha. Das heißt, Metellus muss seine Koffer packen und das Kommando an seinen ehemaligen Legaten abgeben.
Das ist eine Demütigung, die für Metellus besonders bitter ist, weil Marius aus dem Ritterstand kommt. Sowas mag der alte Senatorenadel gar nicht.
Vollkommen richtig. Für Metellus und seine Standesgenossen, eingeschlossen seinen Schwager Lucullus und seinen Neffen Lucullus, ist dieser Schachzug eine bodenlose Frechheit seitens der ritterlichen Geschäftswelt.
Die Nordafrika-Lobby erlaubt sich hier also einen echten Power-Move. Den alten Senatorenfamilien wird jetzt mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, die reichen Ritter treten richtig aufs Gas in diesen Jahren. Ihretwegen ist Rom ja überhaupt erst in den Krieg eingetreten. Aber das erzähle ich hier jetzt nicht alles nochmal, sonst paraphrasiere ich am Ende die ganze Jugurtha-Folge. Wichtig ist auf jeden Fall zu verstehen, dass sich da ein Graben durch die Elite der Römischen Republik zieht. Wieder ganz grob gesagt, auf der einen Seite steht das alte Geld, Leute wie die Metelli oder die Licinier, die den Ursprung ihrer Ahnenreihen auf legendäre Könige zurückführen. Und auf der anderen Seite stehen die Reichtümer der Spekulanten und Kredithaie, von denen die meisten, wie gesagt, aus dem Ritterstand kommen, viele von ihnen nicht aus Rom, sondern aus Kampanien. Mit Marius hat dieses zweite Lager jetzt einen sehr fähigen Feldherrn an seiner Spitze. Unter seiner Führung wollen die Ritter dem Senat nicht nur ihre Macht demonstrieren, sie wollen sie auch deutlich ausbauen. Sie wollen tiefgreifende Reformen.
Letztlich wollen sie ganz an die Spitze. Marius ist nur ein Scout, der Rest der Truppe will folgen. Die Macht des Senats soll jetzt deutlich reduziert werden.
Ganz genau. Und nicht nur die, die sich tatsächlich noch an die Jugurtha-Folge erinnern, sondern auch einige andere werden noch wissen, wer bald das senatorische Lager in die Gegenrevolution führen wird. Auch er tritt zum ersten Mal im Jugurthinischen Krieg ins Rampenlicht.
Sulla, der spätere Diktator.
Exakt. Lucius Cornelius Sulla, Beiname Felix.
Der Glückliche, beziehungsweise präziser noch, der vom Glück begünstigt ist. Deshalb ist das auch ein klassischer Beiname für Kaiser. Die sind gerne Pius, Felix und Invictus, gottesfürchtig und pflichtbewusst, vom Glück begünstigt und unbesiegt.
Auch wenn das natürlich nicht immer alles zutrifft. Sulla wird es zumindest gelingen, das System zu retten, aber nachhaltig ist diese Rettung nicht, wie wir wissen. Der Konflikt zwischen dem Marius-Lager und dem Sulla-Lager wird jedenfalls viele Jahre die Politik in Rom bestimmen. Die Lager entstehen, wie gerade beschrieben, nicht erst mit dem persönlichen Konflikt zwischen den beiden, sondern schon deutlich vorher. Das Marius-Lager ist zunächst in der politischen Offensive und dazu gehört auch das gerichtliche Vorgehen gegen namhafte Senatoren, darunter auch gegen Leute aus dem Umfeld des Metellus, womit wir wieder bei der Familie von Lucullus wären. Man kann nämlich annehmen, dass die Anklage gegen den Prätor Lucullus, also gegen den Vater unseres heutigen Protagonisten gleichen Namens, politisch motiviert ist. Auch sein Schwager, Metellus Numidicus, muss wegen der Aktionen des Marius-Lagers zeitweilig ins Exil. Das ist also der politische Kontext, in den Lucullus hineinwächst. Sein Vater muss 101 ins Exil und sein Onkel Metellus ein Jahr später. Er selbst ist damit im Alter von 16 Jahren Oberhaupt seiner Familie in Rom.
Im politischen Kampf, in dem sich die Licinier befinden, rückt er jetzt also in die erste Reihe vor. Die Anbindung an die Familie der Mutter dürfte dabei richtungsweisend gewesen sein.
Das stimmt. Lucullus hat auch noch einen Bruder, Marcus, der ist ein Jahr jünger als er. Und gemeinsam haben sie eine herausragende Bildung genossen. Besonders Lucullus wird bald unter anderem für seine herausragenden Griechischkenntnisse bekannt werden. Zu guten Lehrmeistern und einem außergewöhnlichen Intellekt kommt die Tatsache, dass er seinen Vater regelmäßig im griechischsprachigen Süden besucht haben dürfte. Außerdem lebt im Haus der Meteller der gleichaltrige Archias, der schon in seiner Jugend ein bekannter Dichter ist.
Die hohe Bildung gehörte zur Erziehung der senatorischen Jugend dazu. Sie diente nicht zuletzt als Vorbereitung für den Cursus Honorum, also für die Ämterlaufbahn.
Richtig. So ist es natürlich auch bei den beiden Brüdern. Und kaum haben sie die Toga bekommen, also kaum sind sie in die Welt der Erwachsenen aufgenommen, legen sie einen denkwürdigen Auftritt vor Gericht hin. Sie fabrizieren eine Anklage gegen den Ankläger ihres Vaters und brillieren rhetorisch dabei derart, dass sie damit durchkommen und der Mann schuldig gesprochen wird. Resultat sind ein kleiner Tumult, eine bleibende Familienfeindschaft und der Respekt der römischen Bürger. Die zwei Jungs haben ihren Vater gerecht und dabei auch noch bewiesen, dass sie richtig was auf dem Kasten haben. Cicero hat später geschrieben, es wäre eigentlich schade, dass Lucullus so viel Zeit auf Schlachtfeldern verbracht hat, da sei Rom viele Jahre lang ein toller Redner entgangen.
Na, wenn Cicero das sagt, dann muss das ja stimmen. Ein großer Redner erkennt den anderen, aber im Leben des Lucullus kommen als nächstes eher besagte Schlachtfelder vor als weitere spektakuläre Szenen vor Gericht.
Jo, los geht es auf Sizilien. Da können die Brüder nicht nur erste militärische Erfahrungen sammeln, sondern sie können auch beobachten, was ein Statthalter alles so zu tun hat. Sie unterstehen auf Sizilien nämlich Lucius Domitius Ahenobarbus. Der ist ein enger Freund von Metellus Numidicus. Insgesamt überspringe ich hier einen großen Zeitraum, über den schlicht nicht allzu viel bekannt ist. Lucullus finden wir dann unter dem Kommando Sullas wieder. Der ist Legat von Marcus Porcius Cato, dem Vater von Cato dem Jüngeren. Die Verbindung zu Cato dem Jüngeren wird auch noch wichtig werden, aber zuerst wird die Verbindung zu Sulla wichtig. Lucullus und Sulla werden nämlich in dieser Zeit gute Freunde. Sulla ist ein brillanter Militär, das hatten wir auch in der Jugurtha-Folge schon erwähnt, und er erkennt Lucullus Talent zur kühlen und unaufgeregten Organisation. Im Bundesgenossenkrieg ist er 89 oder 88 Prätor und im nächsten Jahr übt er ein sogenanntes promagistratisches Kommando aus. Lucullus beauftragt er dabei mit dem Krieg gegen die Marser und dann gegen die Samniten.
Das sind beides italische Volksstämme und im konkreten Fall meuternde Bundesgenossen. Eine große Aufgabe, die Lucullus da bekommt. Wie alt ist er denn da?
Ende 20. Und er wird Sullas Vertrauen nicht enttäuschen.
Rom unterwirft also die Bundesgenossen und auch Lucullus hat seinen Teil dazu beigetragen.
Genau. Als nächstes spitzt sich jetzt aber wieder der Lagerkampf zwischen senatorischem Adel und Teilen der Ritterschaft zu, also zwischen Sulla-Lager und Marius-Lager. Hintergrund ist diesmal die finanziell prekäre Lage nach dem Bundesgenossenkrieg. Die Staatsschulden gehen durch die Decke. Gleichzeitig bitten die Besitzer von im Krieg zerstörten Höfen und Handwerker ohne Aufträge um die Stundung ihrer Schulden. Jetzt muss man wissen, dass die Eintreibung von Abgaben und Schulden etwas ist, das die Römische Republik auslagert. Und zwar an Leute, die damit viel Geld verdienen, weil sie einen Anteil selber einstreichen können. Jetzt gibt's im Marius-Lager, wie erwähnt, viele reiche Geschäftsleute. Und viele von ihnen verdienen unter anderem auf diese Weise sehr viel Geld. Im Sulla-Lager, bei den Senatoren, gibt es aber laute Stimmen, die fordern, dass man die Schulden tatsächlich stundet. Und das wollen die Geschäftsleute nicht.
Der nächste große Konflikt bahnt sich also an. Und wer ergreift diesmal die Initiative?
Wieder das Marius-Lager.
Und jetzt Werbung.
Damals hat heute wieder eine Buchempfehlung für euch.
Und zwar das Buch Der Westen, eine Erfindung der globalen Welt, 4000 Jahre Geschichte, aus der Feder von Josephine Quinn.
4000 Jahre Geschichte auf 1000 Seiten wohlgemerkt, das ist ein richtiges Monument.
Josephine Quinn ist Professorin für alte Geschichte an der University of Cambridge und das Buch hat gerade in diesem Bereich fesselnde Erzählungen zu bieten. Die Times nennt das Buch deshalb auch ein wahrhaft enzyklopädisches Werk über die antike Welt.
Los geht es 2500 Jahre vor Christus und die Reise endet in der Frühneuzeit. Man erfährt von der Schaffung des Alphabets durch levantinische Arbeiter in Ägypten, der Ankunft indischer Zahlen in Europa über die arabische Welt und von einer Vielzahl von Beispielen für globale Vernetzung.
Denn genau darum geht es hier in erster Linie, um Geschichten des Austauschs von der Bronzezeit bis zum Zeitalter der Entdeckungen.
Erschienen ist Der Westen im Klett-Cotta Verlag und kostet 38 Euro.
Damals verlos 10 Exemplare. Wer eines davon möchte, geht einfach auf damals.de.
Und weiter geht's.
Der Volkstribun Sulpicius Rufus schlägt sich auf die Seite der finanzstarken Ritter und macht sofort Nägel mit Köpfen. Er sammelt eine Schlägerarmee um sich, ungefähr 3000 Mann stark, und dann ruft er eine Versammlung ins Leben, die sich größtenteils aus jungen, ambitionierten Rittern zusammensetzt. In der Praxis soll diese Versammlung in direkte Konkurrenz zum Senat treten. Gleichzeitig bringt er Gesetzesvorlagen in den Senat ein, die die Macht des Senats letztlich untergraben sollen. Und die Senatoren sind in der Zwickmühle. Wenn sie zustimmen, erodieren sie ihre Macht. Wenn sie ablehnen, wiegelt der Volkstribun die Massen auf. Kämpfe auf der Straße gibt's schon. Ihre Strategie ist deshalb die, so lange wie möglich weder das eine noch das andere zu machen. Sie finden immer neue Winkelzüge, Volksabstimmungen zu umgehen.
Sie spielen also auf Zeit. Und was machen die beiden Protagonisten des Lagerkampfes, Sulla und Marius?
Sulla hat in diesem Jahr das höchste Amt inne. Er ist Konsul. Gemeinsam mit seinem Kollegen Pompeius Rufus lässt er jetzt eine Versammlung einberufen, bei der er für die Positionen des Senats werben und gegen die Forderungen der Ritter um Marius argumentieren will. Aber Marius lässt sich nicht die Initiative nehmen. Er erscheint mit seinem Gefolge bei der Versammlung und fordert, dass der Senat die Verhinderungstaktik augenblicklich einstellen soll. Die Konsuln weigern sich, aber dafür hat Marius ja seine Leute mitgebracht. Jetzt wird auf dem Forum gekämpft und es ist ein ungleicher Kampf. Pompeius Rufus muss ansehen, wie sein Sohn umgebracht wird und sein Kollege Sulla kann sein Leben nur retten, indem er nachgibt. Marius bekommt seinen Willen, der Senat wird die Obstruktion einstellen. Im Gegenzug darf Sulla Konsul bleiben, im Gegensatz zu seinem Kollegen, der muss das Amt abgeben. Sulla bleibt also Konsul, während das Marius-Lager diesen großen Sieg feiern kann, aber er bleibt nicht in Rom. Er war nämlich eigentlich sowieso auf dem Sprung. Ein großer Krieg wartet auf ihn. Im Osten fordert ein König das Römische Reich heraus. Er kam hier schon in vielen Folgen vor.
Das ist natürlich Mithridates VI. Von Pontus.
Ganz genau. Der hat sich daran gemacht, in römisches Gebiet vorzudringen. Und bevor in Rom alles aus den Fugen geraten ist, ist Sulla damit beauftragt worden, Mithridates in seine Schranken zu weisen. Damit darf er jetzt also theoretisch von Marius Gnaden weitermachen. Er darf nach Kampanien gehen und da zum Heer stoßen. Aber das ist ein kurzlebiges Zugeständnis. Schnell fällt im Marius-Lager die Entscheidung, dass auch Sulla nicht Konsul bleiben darf.
Es wäre ja auch ziemlich riskant, dem großen Gegner Sulla die Möglichkeit zu geben, gestützt auf ein loyales Heer im Osten Fuß zu fassen. Wo man gerade so schön dabei ist, die Republik umzubauen, will man doch bestimmt sicherstellen, dass Sulla einem in naher bis mittlerer Zukunft nicht gefährlich werden kann.
So ist es. Wahrscheinlich hätten sie Sulla nicht ziehen lassen sollen. Der Befehl, dass er das Kommando an Marius abgeben muss, erreicht ihn nämlich erst, als er schon in Kampanien im Heerlager ist. Da sind übrigens auch Lucullus und sein Bruder Marcus. Lucullus soll Sulla im Mithridates-Krieg nämlich als Quästor zur Seite stehen.
Okay, wir wissen, Sulla hat sich nicht abservieren lassen, aber das, was er jetzt macht, das ist in den Augen der republikanischen Zeitgenossen völlig unerhört. Damit hat keiner gerechnet.
Das ist anzunehmen. Was macht er nämlich?
Er marschiert natürlich auf Rom.
Das macht er. Es gibt eine ganze Reihe Offiziere, die da nicht mitmachen wollen, aber davon lässt sich Sulla nicht aus dem Konzept bringen. Die leeren Stellen werden mit Männern gefüllt, die die Bedenken ihrer ehemaligen Vorgesetzten nicht teilen, und dann setzt sich das Heer in Marsch. Währenddessen werden diejenigen, die sich in Rom offen für Sulla aussprechen, getötet. Sein abgesetzter Konsulatskollege schafft es noch, aus der Stadt zu fliehen und zum anrückenden Heer zu stoßen. Der Feldzug selbst verläuft dann ziemlich unkompliziert. Binnen einer Woche steht das Heer vor Rom. Da gibt's logischerweise keine Verteidigung, weil ein Heer eben so weit gar nicht zu kommen hat. Ein bisschen Widerstand gibt's von der 3000-Schläge-Armee des Volkstribuns, aber die können nicht viel ausrichten. Marius und seine Getreuen fliehen aus der Stadt. Sulla verbietet seinen Soldaten das Plündern und erklärt die Stadt für befreit.
Die Soldaten dürften einigen Respekt davor gehabt haben, als Heer in Rom einzuziehen. Selbst wenn sie die völlige Ablehnung ihrer ehemaligen Vorgesetzten nicht teilen. Sie haben da schon ein Tabu verletzt. Ausnahmsweise wird es ihnen nicht schwer gefallen sein, aufs Plündern zu verzichten in diesem Fall.
Sulla stellt jetzt den Status quo ante wieder her. Außerdem wird beschlossen, dass Marius und 10 seiner Gefolgsleute das Bürgerrecht entzogen wird. Im Sulla-Lager wird man gehofft haben, dass sie nie wieder aus dem Exil zurückkommen, aber es wird anders kommen. Nachdem Sulla also die Macht des Senats wiederhergestellt hat, kann er sich auf seinen Feldzug gegen Mithridates konzentrieren. Wie gesagt, Lucullus wird ihn als Quästor begleiten. Im Osten eskaliert derweil die Lage.
Jetzt kommt die Festung von Ephesus, das große Massaker an den Römern und den Italikern.
Ganz genau. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, in der Folge über Ephesus und das Artemision. Mithridates hetzt die griechische Bevölkerung in den kleinasiatischen Städten gegen die dort lebenden Italiker. Und den Quellen zufolge werden 80.000 Menschen umgebracht. Erwähnt hatten wir damals auch schon, dass hinter dem Blutvergießen ein lang aufgestauter Hass gegen die Societates Publicanorum, also gegen die römischen Steuereintreiber, stecken könnte. Die reichen Ritter des Marius-Lagers sind nämlich nicht nur in Numidien aktiv, sondern ganz besonders auch in den Provinzen, wo sie mit Steuereintreibung besonders viel Geld verdienen können.
In Italien haben die vom Bürgerkrieg betroffenen Schuldner noch tatkräftige Hilfe im Senat, aber in den Provinzen steht zwischen den Menschen und ihrem finanziellen Ruin niemand. Rom überlässt den Steuereintreibern die Provinzen eigentlich vollständig.
Richtig. Einfach, weil das Reich keine Verwaltung aufgebaut hat, die solche Aufgaben übernehmen könnte. Die Zensoren sind da letztlich völlig machtlos und in der Praxis werden ganze Landstriche von den Societates Publicanorum ausgeplündert. Wie dem auch sei, Mithridates setzt sich fest. Römer und Italiker werden umgebracht. Und Sulla kann gar nicht schnell genug wegkommen. Lucullus bricht vor ihm auf, er soll sich um die Logistik kümmern und Sulla sozusagen den Boden bereiten. Er ist die perfekte Besetzung für den Job, weil sich wahrscheinlich kaum ein Römer so sehr in griechischer Kultur und Sprache zu Hause fühlt wie Lucullus. Und in den nächsten Jahren wird ihm das auch immer wieder zum Vorteil gereichen. Außerdem kann er auch in außergewöhnlichen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Gerade vor dem Marsch auf Rom dürfte Sulla in viele nervöse Gesichter geblickt haben. Lucullus ist da anders. Wenn er weiß, was gemacht werden muss, dann macht er es, ohne dabei zittrige Finger zu kriegen.
Na, so jemanden braucht man, wenn man sich nicht selbst um alles kümmern kann.
Außerdem sind Sulla und Lucullus, wie gesagt, gut befreundet. Während des Feldzugs gehört Lucullus dann entsprechend zu Sullas engstem Kreis und ihm werden einige sehr wichtige Aufgaben zukommen, wie wir gleich noch sehen werden. Wie wir ebenfalls in der Jugurtha-Folge besprochen haben, hat man sich ein Feldlager voller Aristokraten nicht als Ort karger Tristesse vorzustellen, sondern als Erweiterung Roms. Dafür wurde Sorge getragen. Standesgemäßes Leben muss auch im Krieg möglich sein. Das bedeutet nicht nur die Verfügbarkeit materieller Annehmlichkeiten, sondern auch anregende Gespräche unter Gleichgesinnten. Gemeinsam mit Lucullus dienen unter Sulla zum Beispiel Cornelius Cicena, später ein bekannter Historiker, und Quintus Hortensius Hortalus. Beide sind in der Lage, auf intellektueller Ebene mit Lucullus mitzuhalten. Sie geben einander literarische Herausforderungen, die per Los ausgewählt werden. Lucullus muss die Geschichte des Bundesgenossenkrieges in griechischer Prosa schreiben, Cicena darf bei lateinischer Prosa bleiben und Hortensius muss dichten.
Da hat Hortensius auf jeden Fall das Härteste losgezogen. Halten sich denn alle an die Aufgabenstellung?
Ja, alle drei Werke entstehen wie vereinbart. Cicena bleibt an seiner Schilderung sogar einfach dran und beschreibt Sullas Werdegang bis zum Ende.
Hätte er bestimmt nicht gemacht, wenn er das alles hätte dichten müssen. Jedenfalls kann man den Krieg auch dazu nutzen, um Bücher zu schreiben und sich zu amüsieren.
Korrekt. Und nicht zuletzt, um enge Freundschaften zu schließen, die den Krieg auch überdauern, so wie im Fall der drei. Was den Kriegsverlauf betrifft, werde ich mich auf die Aspekte beschränken, bei denen Lucullus als Akteur fassbar ist. Bei Plutarch ist eine Anekdote überliefert, in der Lucullus die Bürger von Charonea vor einer harten Strafe bewahrt. Außerdem werden ihm vielerorts Ehrenmale gewidmet. Besonders der Bund der Annianer scheut dabei keine Kosten. Er stiftet Lucullus eine Reiterstatue im Apollon-Heiligtum von Delphi.
Wo es die ganze griechische Welt zu Gesicht bekommen soll.
Genau. Und das kann man sich wohl so erklären, dass Lucullus für Sulla in erster Linie Mittel eintreiben soll. Ob das jetzt im einzelnen Fall Abgaben von Verbündeten oder Strafzahlungen von abgefallenen Verbündeten sind, ist dabei gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass er mit weitreichenden Kompetenzen durchs Land reist, den Städten ihr Geld abzuknöpfen. Und ein anderer wäre in dieser Position vielleicht beleidigend oder drohend aufgetreten. Lucullus ist aber, wie gesagt, ein großer Bewunderer griechischer Kultur und er geht mit den Bürgerschaften so feinfühlig um, wie es geht. Unnötige Belastungen haben sie von ihm nicht zu befürchten. Und er wird ein ums andere Mal auch spürbare Erleichterungen der Abgaben zugelassen haben, sowohl aus eigener Sympathie als auch um die Freundschaft der Städte zu sichern.
Auspressen ist wirklich nur sehr kurzfristig gewinnbringend. Mittel- bis langfristig geht das nach hinten los. Siehe die Vesper von Ephesus. Auf jeden Fall schafft es Lucullus in dieser schwierigen Situation auf diesem schmalen Grat zwischen Nachgiebigkeit und Unterdrückung seine Pflicht zu erfüllen, zur Zufriedenheit seines Chefs und in gewissem Maße auch zur Zufriedenheit der griechischen Städte.
Ja, er bekommt sogar eine Statue auf der Akropolis in Athen als dritter Römer überhaupt. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass Lucullus eine ziemlich undankbare Aufgabe bekommt, während Sulla Athen belagert. Und zwar soll er die Schatzhäuser von griechischen Heiligtümern anzapfen und damit die Kriegskasse füllen.
Das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um sich die Herzen der Griechen zu sichern.
Ist es nicht. Konkret geht es übrigens um Olympia, Delphi und Epidaurus. Das sieht richtig, richtig blöd aus, aber das wissen auch Sulla und Lucullus. Deshalb kümmert sich Lucullus darum, dass die Tempel möglichst schnell entschädigt werden, und zwar durch Strafzahlungen besiegter Mithridates-Verbündeter. Außerdem ist Lucullus wieder mal genau der richtige Mann für den Job. Das Geld fließt in Sullas Kriegskasse und trotzdem kippt die Stimmung nicht. Zum Glück für Sulla kann die in Aussicht gestellte Entschädigung tatsächlich bald folgen.
Ja, heute würde man sagen, Sulla hat ein Cashflow-Problem zwischendurch. Lucullus ist jetzt also Teilnehmer eines sehr erfolgreichen Feldzugs, zu dessen Erfolg er selbst auch maßgeblich beiträgt. Und bald ist er noch wieder genügend Geld da. Kann er denn ab jetzt bei Sulla bleiben oder gibt es noch weitere schwierige Einzelmissionen, auf die er geschickt wird?
Auf jeden Fall, eine ziemlich abenteuerliche sogar. Die kommt gleich im Anschluss. Und zwar hat Sulla ein Problem in der Ägäis. Die ist bekanntlich voller Wasser und um darüber zu kommen, benutzt man für gewöhnlich Schiffe.
Also muss eine Flotte gebaut werden. Wir haben es ja hier schon hin und wieder erwähnt, es gibt billigere Projekte.
Ja, eine Flotte, die den Namen verdient, braucht Sulla aber dringend. Die Ägäis wird nämlich von Mithridates dominiert. Ein wichtiger Verbündeter des Königs ist dabei ein loser Verband aus Seefahrern, über den wir hier, wie erwähnt, vor Äonen schon mal geredet haben.
Die kilikischen Piraten natürlich.
Exakt. Sulla braucht also eine Flotte. Und Lucullus soll sie ihm beschaffen. Er soll aber nicht ihren Bau finanzieren, er soll sie sammeln. Das heißt, er soll über das piratenverseuchte Meer segeln, die verbündeten Städte abklappern und überall Schiffe mitnehmen. In Rom stehen die Dinge nebenbei bemerkt inzwischen wieder richtig schlecht. Das Marius-Lager hat in Sullas Abwesenheit wieder losgeschlagen, unter der Führung des Konsuls Lucius Cornelius Cinna. Ein handfester Bürgerkrieg in der Stadt ist die Folge, dem 10.000 Menschen zum Opfer fallen. Cinna muss aus der Stadt fliehen, begibt sich aber zu der einen Legion in Kampanien, die Sulla dort zurückgelassen hat, und schafft es, die Soldaten auf seine Seite zu ziehen. Dann macht er seinen eigenen Marsch auf Rom. Wir erinnern uns, Sulla hat auf Blutvergießen verzichtet. Cinna ist da anders. Er beginnt eine Gewaltherrschaft.
Rom wackelt also mal wieder gefährlich. Das wird früher oder später auch die Truppen im Osten betreffen. Aber noch sind die gut mit Mithridates beschäftigt. Aber zurück zu Lucullus. Der segelt jetzt zu den Verbündeten in der Hoffnung, Sulla bald eine Flotte bringen zu können?
Richtig. Begleitet wird er unter anderem von dem berühmten Philosophen Antiochos von Askalon.
Ja, auch zwischen Stürmen und Piratenangriffen möchte man nicht, dass die Gespräche langweilig werden.
Versteht sich. Zuerst geht's nach Rhodos. Aber die Rhodier sind nicht bereit, Lucullus Schiffe zu geben. Sie sagen, dass sie die alle selber brauchen, also zu ihrem eigenen Schutz. Auch Kreta muss sich kilikischen Piraten erwehren, auch da gibt's keine Schiffe. Dann geht's in die Kyrenaika.
Die wohlhabende Heimat des Silphion.
In Libyen, dem vielgeliebten, ganz genau. Da bleibt Lucullus eine ganze Weile. Entweder wegen dem einsetzenden Winterwetter oder wegen Piraten oder beiden. Und er nutzt die Zeit, um legislativ einzugreifen. Er ordnet die Region neu und etabliert damit ein System, das bis zur Annexion durch Rom Bestand haben wird. Im Frühling geht's dann weiter nach Ägypten. Auf dem Weg kriegt es Lucullus mit kilikischen Piraten zu tun, die einen Teil seiner bescheidenen Flottille zerstören.
Gänische Blusische. Das ist ärgerlich. Sind die Ägypter denn etwas spendabler?
Als Lucullus in Alexandria ankommt, wird ihm ein pompöser Empfang bereitet. König Ptolemaios IX. Begrüßt ihn wie einen ebenbürtigen hellenistischen König. Und das tut er, weil ihn die Ankunft von Sullas Quästor ziemlich nervös macht. Die Lage in Ägypten ist nämlich die. Ptolemaios X. Hat ein etwas unangenehmes Testament hinterlassen. Nur zur Erklärung, wie es sein kann, dass Ptolemaios IX. Ptolemaios X. auf dem Thron nachfolgt und nicht umgekehrt. Die beiden sind Brüder. Ptolemaios IX. Wird kurzzeitig ausgebotet, muss seinem Bruder Platz machen und als der stirbt, kommt er wieder an die Macht. Blöd ist jetzt, dass Ptolemaios X. testamentarisch das Reich der Ptolemäer an Rom vererbt hat. Aber Ptolemaios IX. Möchte sein Königreich ganz gerne behalten.
Wir haben das hier schon hin und wieder erwähnt. Rom bekommt ab und an Königreiche vererbt, Pergamon zum Beispiel. Aber normalerweise passiert das nicht, wenn ein König auf dem Thron sitzt, der sich da eigentlich ganz wohl fühlt.
Es ist eine etwas verzwackte Situation. Zum Glück für den ptolemaischen Hof sind sich die Römer keineswegs einig, was Ägypten betrifft. Wie wir wissen, wird Ägypten im Kaiserreich ein extrem wichtiger Reichsteil. Die Verwaltung Ägyptens ist einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Jobs im Reich. Und dass Ägypten einen solchen Stellenwert haben würde, wenn man es ins Reich aufnehme, weiß man in Rom sehr genau. Deshalb gibt es viele, die fürchten, dass in Ägypten zu viel Macht jenseits von Rom gebündelt werden könnte. Und wer das befürchtet, der möchte eher vermeiden, dass Rom das Erbe antritt. Konsens ist das aber nicht. Deshalb muss man jetzt vorsichtig aus Lucullus rauskriegen, wie Sulla dazu steht. Lucullus kann die Ägypter beruhigen. Wenn es nach Sulla geht, kann Ptolemaios König bleiben. Alles, was er haben will, sind Schiffe. Und angesichts ihrer Lage würden die Ägypter den Wunsch auch sicher gerne erfüllen, aber sie können nicht. Am Hof erwartet man sozusagen jeden Moment Piratenangriffe auf Ägypten. Außerdem hält Mithridates die Söhne des Königs als Geiseln.
Er muss dem Römer, den er schon unbedingt zufriedenstellen will, also eine Absage erteilen.
Das muss er wohl oder übel. Alles, was er machen kann, ist Lucullus' Weiterfahrt nach Zypern mit einer waffenstarrenden Eskorte zu sichern. Außerdem will er Lucullus reich beschenken. Der will die Geschenke eigentlich alle ausschlagen, aber weil er den König nicht beleidigen will, nimmt er einen in Gold gefassten Smaragd an.
Ja, die Frage, inwieweit sich ein Gesandter von fremden Herrschern beschenken lassen darf, die war auch schon in der Antike nicht ungefährlich.
Ja, genau. Um einen Smaragd reicher, aber immer noch ohne Schiffe, bricht Lucullus also wieder auf. Auf nichts folgt nichts und wieder nichts, bis er die syrische und kilikische Küste erreicht. Da sind die Städte wohl zu der Überzeugung gekommen, dass gegen die Piraten nur koordiniertes Vorgehen hilft, und das trauen sie dem Hauptgegner des Mithridates wohl am ehesten zu. Lucullus kriegt endlich seine Schiffe.
Na also, geht doch.
Lucullus täuscht jetzt die Überwinterung auf Zypern vor, segelt aber in Wirklichkeit weiter nach Rhodos.
Da hat er seine Rundfahrt ja einst begonnen.
Richtig. Und Lucullus bekommt auf Rhodos gleich zwei gute Nachrichten. Erstens erfährt er hier von Sullas großen Siegen auf dem Festland. Und zweitens geben ihm die Rhodier jetzt die Erlaubnis, ihre Flotte mitzunehmen.
Sie erkennen jetzt also nicht zu Unrecht, dass für sie jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, in die Offensive zu gehen.
Genau. Sulla hat in der Zwischenzeit schon damit begonnen, eine eigene Flotte zu bauen. Und das, was da jetzt zusammenkommt, ist ziemlich beachtlich. Währenddessen in Rom. Cinna und das Marius-Lager haben die Stadt fest in der Hand. Das heißt, Marius-Lager kann man jetzt nur noch bedingt sagen. Marius kommt aus dem Exil zurück, tritt zusammen mit Cinna das Konsulat an, stirbt dann aber kurz darauf. Von jetzt an gibt also Cinna den Ton an.
Und Sulla ist seinen alten Erzfeind los.
Das Marius-Cinna-Lager versucht jedenfalls zum zweiten Mal, Sulla seine Armee wegzunehmen. Der Konsul Valerius Flaccus wird mit 2 Legionen nach Griechenland geschickt, wo er Sulla seiner Pflichten entbinden soll. Weil er aber militärisch keine nennenswerten Fähigkeiten hat, im klaren Gegensatz zu Sulla, wird ihm Gaius Flavius Fimbria zur Seite gestellt. Ein Vertrauter Cinnas, der eine wichtige Rolle beim großen Morden in Rom gespielt hat. Der Plan geht allerdings nicht auf. Als das Heer im Osten ist, laufen die meisten Soldaten zu Sulla über. Mit dem Rest des Heeres ziehen Flaccus und Fimbria dann nach Kleinasien, wo Fimbria seinen Chef entmachtet und schließlich tötet.
Okay, ist das noch eine Instruktion von Cinna oder dreht dieser Fimbria jetzt einfach nur frei?
Letzteres. Fimbria entpuppt sich übrigens als passabler Heerführer. Er nimmt jetzt sozusagen im Alleingang den Krieg mit Mithridates auf und vertreibt ihn aus Pergamon. Dann schickt er ein Hilfegesuch an Sullas Leute, konkret an Lucullus. Aber Lucullus denkt gar nicht dran, Fimbria zu helfen. In seinen Augen ist Fimbria nicht nur ein Feind, er handelt auch komplett ohne Auftrag des Senats, ohne Amt, als Privatmann. Was Fimbria da macht, kann man höchstens ignorieren.
Das ist ganz klar die Haltung eines römischen Optimaten. Hätte es denn für den Kriegsverlauf einen Unterschied gemacht, wenn Lucullus Schiffe geschickt hätte?
Wahrscheinlich ja. Mithridates entkommt nach seinem Rückzug aus Pergamon wohl nur deshalb, weil Lucullus sich konsequent raushält.
Da ist die Haltung wichtiger gewesen als der taktische Vorteil. Das ist sehr adelig natürlich. Mithridates entkommt also und der Krieg geht weiter.
Genau. Und Lucullus macht mit der Flotte jetzt das, wofür Sulla sie haben wollte. Ab dem Frühjahr 85 schippert er durch die Ägäis und bringt eine Insel nach der anderen unter römische Kontrolle. Die pontische Flotte wird nach Norden gedrückt. Bei Lekton und kurz darauf bei Tenedos gibt es dann richtige Seeschlachten, die Lucullus beide für sich entscheiden kann. Bei Tenedos hat er wohl vor allem dem rhodischen Admiral zu danken. Danach stößt Lucullus zu Sulla. Die beiden haben sich 1,5 Jahre nicht gesehen.
Jetzt können sie sich über große Feld- und Seeschlachten austauschen. Hat ihnen Mithridates in diesem ersten Krieg denn noch was entgegenzusetzen?
Nicht viel. Bald lässt sich der pontische König auf Friedensverhandlungen ein. Er muss alle eroberten Gebiete wieder abtreten. Und er muss Reparationszahlungen leisten, allerdings verhältnismäßig wenig. Deutlich mehr müssen die griechischen Städte berappen, die freiwillig zu ihm übergelaufen sind. Nach dem Friedensschluss geht es dann Fimbria und seiner abtrünnigen Legion an den Kragen. Fimbria hat keine Chance. Seine Legion läuft zu Sulla über. Er flieht nach Pergamon und begeht dort entweder Selbstmord oder er wird umgebracht. Seine Legion wird wieder eingemeindet.
Da kommen die Legionäre ja noch ganz gut bei weg.
Ja, aber sie werden in Zukunft nicht versuchen, die Köpfe unten zu halten. Stattdessen bleiben sie ein Unsicherheitsfaktor in der Armee, wie auch Lucullus noch zu spüren bekommen wird.
Du hast gesagt, dass die Städte, die von Rom abgefallen sind, jetzt große Reparationszahlungen zu stemmen haben. Ist Lucullus auch wieder für die Eintreibung zuständig?
Ja, das muss auch wieder Lucullus machen. Aber wieder schafft er es, dabei in der Region nicht unbeliebt zu werden. Er ist dafür bekannt, milde und freigiebig mit den Städten umzugehen.
Das sind natürlich alte Herrschertugenden. Aber er scheint wirklich ein Gespür für Takt und Diplomatie gehabt zu haben.
Richtig. Die Städte sind also angesichts ihrer Situation sehr zufrieden mit Lucullus. Der macht sich dafür aber andere Feinde. Und zwar mal wieder die gerade genannten Societates Publicanorum.
Die reichen Rittergesellschaften.
Eben die. Die würden jetzt gerne mit alter Kraft ihre Ausbeutung fortsetzen, das heißt an der Eintreibung der Abgaben mitverdienen. aber das macht ihn Lucullus mit seiner Politik äußerst schwer.
Die Handelsgesellschaften haben unter Cinna ja wieder einen sehr guten Stand in Rom. Was ist da jetzt eigentlich los in Rom? Der Krieg ist vorbei und Sulla wird ja wohl irgendwann darüber nachdenken, wie mit seinen Gegnern in der Hauptstadt umzugehen ist.
Ja, da hat Sulla eine ziemlich genaue Vorstellung. Jetzt geht er erstmal nach Griechenland und überlässt das Kommando in Asien Lucius Licinius Murena. Der wiederum schmeißt sich in den Kampf gegen die kilikischen Piraten und Lucullus bleibt es überlassen, die Regierungsarbeit zu machen.
Was er ja im Sinne der Regierten zu erfüllen weiß, wie wir gehört haben, zumindest was den nachsichtigen Umgang mit den Sultanen betrifft.
Stimmt. Auf jeden Fall verpasst er auf diese Weise, was jetzt in Italien passiert.
Nämlich der zweite Marsch auf Rom.
Ja, Sulla kehrt zurück. Cinna rüstet sich zur Verteidigungsschlacht, er wird aber im Heerlager von meuternden Soldaten getötet. Der Machtübernahme durch Sulla steht nichts mehr im Weg. Bei seiner ersten Einnahme Roms ist er ja sehr darauf bedacht gewesen, Blutvergießen zu vermeiden. Das ist diesmal anders. Die Stadt wird zwar nicht angetastet, dafür gibt es die sogenannte Proskriptionsliste. Willst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Das war eine Art Abschussliste, ein Verzeichnis seiner politischen Gegner, die zur Tötung freigegeben waren. So eine gibt es dann auch wieder unter dem zweiten Triumvirat.
Genau. Sulla macht eine Liste seiner Gegner und lässt sie umbringen. Insgesamt 4.700 Menschen, davon 40 Senatoren und 1.600 Ritter. Bei seiner ersten Herrschaftsübernahme in Rom hatte das Marius-Lager ja nicht viel Zeit, über die Stränge zu schlagen. Unter Cinna ist aber in den vergangenen Jahren sehr viel passiert. Viele Sulla-Unterstützer sind getötet worden und das beantwortet er jetzt mit Vergeltung. Außerdem reicht es ihm dieses Mal nicht aus, schnell den Status quo ante wiederherzustellen. Er hat ja beim letzten Mal feststellen müssen, dass das nicht lange gehalten hat. Stattdessen macht er sich jetzt zum Diktator.
Das ist damals wohlgemerkt ein Amt, das ihm verliehen wird. Die Bezeichnung entspricht nur bedingt unserem heutigen Verständnis von dem Begriff.
Ja. Die umfassende Macht, die er sich da geben lässt, ist zeitlich begrenzt. Aber nichtsdestotrotz ist sie eine gewisse Grenzüberschreitung. Und sie wird von Befürchtungen begleitet, dass er sie nicht mehr abgeben wird.
Wird er aber tun. Caesar hat sich ja später dafür über ihn lustig gemacht. Er wird die Macht behalten und kann nicht verstehen, warum Sulla das anders gemacht hat.
Ganz genau. Caesar bekommt das alles natürlich auch schon mit. Er ist wohlgemerkt der Schwiegersohn von Cinna. Und mit der Machtergreifung Sullas wird es für ihn in Italien zu unsicher. Er verdrückt sich also eine Weile nach Osten und bewährt sich dann unter anderem in Kämpfen gegen hartnäckige Mithridates-Verbündete. Sulla legt das Amt des Diktators jedenfalls 79 nieder und übernimmt danach nochmal das Konsulat. Bald darauf kommen dann Lucullus und sein Bruder Marcus aus dem Osten zurück, um gemeinsam Ädile zu werden. Lucullus hätte das schon ein Jahr vorher machen können, aber er will das Amt zusammen mit seinem Bruder bekleiden und der ist dafür noch ein Jahr zu jung. Dieser Akt der Zurücknahme und Brüderlichkeit wird ihm in Rom als sehr noble Geste ausgelegt. Die beiden kommen also nach Rom, lassen sich erfolgreich zu Ädilen wählen und treten damit wieder in das politische Leben Roms ein.
Das jetzt zumindest vorerst fest in den Händen des Sulla-Lagers ist.
Ja, die Optimaten sind momentan am Drücker, aber das wird nicht lange halten. Ich überspringe hier nebenbei bemerkt eine ganze Reihe von Ereignissen. Das mache ich deswegen, weil wir sonst Lucullus aus den Augen verlieren würden. Vielleicht machen wir ja nochmal eine gesonderte Folge zu Sulla. Über den haben wir zwar schon eine Menge geredet, aber es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen.
Er hat wirklich ein ereignisreiches Leben gehabt.
Das kann man wohl sagen. Lucullus und sein Bruder treten jetzt jedenfalls ihre Ämter als Ädile an. Das bedeutet, sie müssen Spiele ausrichten. Und wer Spiele ausrichtet, muss selbstverständlich protzen und darf keine Kosten scheuen.
Dafür wird Lucullus ja mal sehr bekannt werden.
Ja. Die Spiele werden auch wirklich ein großer Erfolg. In der Arena bekommt das Volk zum ersten Mal Kämpfe zwischen Elefanten und Stieren zu sehen. Und das Theater bekommt eine Drehbühne, was die Zuschauer sehr beeindruckt.
In den Augen des Stadtvolkes haben sich die beiden damit also erfolgreich für höhere Ämter empfohlen.
Korrekt. Normalerweise müsste Lucullus nach der Niederlegung des Amtes ein Jahr bis zur Bewerbung auf die Prätur warten. Da er aber so selbstlos war, ein Jahr auf seinen Bruder zu warten, finden sich Mittel und Wege im Senat, ihm eine Sondererlaubnis zu gewähren. Er darf sich also im nächsten Jahr direkt auf die Prätur bewerben, was natürlich auch klappt. Sulla zieht sich unterdessen ins Privatleben zurück und schreibt seine Autobiografie.
In seinen eigenen Augen hat er alles erreicht. Er hat die Republik zweimal gerettet und er hat die Diktatur pflichtbewusst niedergelegt, was ihm viele nicht zugetraut hätten.
Und wofür ihn Caesar später, wie gesagt, verspottet hat. Die Autobiografie widmet Sulla seinem Freund Lucullus, den er im Text auch direkt anspricht. Kaum ist das umfangreiche Werk vollendet, stirbt Sulla. Die Vormundschaft für seine Kinder hat er Lucullus übertragen, ebenso wie den Vertrieb der Autobiografie.
Die enge Freundschaft hat den Krieg also überdauert und bis zu Sullas Tod gehalten.
Ja, offensichtlich. In Rom wird's jetzt aber wieder unruhig. Sullas Rückzug und Tod dürften das beschleunigt haben. Der Konflikt zwischen den beiden Lagern schwelt weiter. Die von Sulla zurückgedrängte Ritterschaft sucht nach wie vor Wege, den Senat herauszufordern und ihre Rechte zu erweitern. Dabei spielt auch das Bündnis mit Volkstribunen eine Rolle, deren Aufgabe es ist, das Volk mit großzügigen Spenden auf die Seite der Ritter zu bringen. Was Lucullus betrifft, sind die nächsten Jahre nicht sonderlich gut fassbar. Er übernimmt, wie gesagt, die Prätur, er erhält ein proprätorisches Kommando und von 77 bis 75 übernimmt er die Statthalterschaft in Afrika. 74 wird er dann Konsul.
Damit ist er am oberen Ende der römischen Karriereleiter angekommen. Der Cursus Honorum ist abgeschlossen, mehr geht nicht.
Ja, er ist jetzt ganz in der Mitte des Geschehens angekommen und er ist damit auch an vorderster Front des neu aufbrechenden politischen Kampfes. Das ehemalige Marius- und Cinna-Lager läuft Sturm gegen die Reform Sullas und fordert eine Zurücknahme seiner Gesetze. Während des Konsulats von Lucullus geht es besonders um die Wiederaufnahme von Rittern in die Gerichte, die seit Sulla vollständig mit Senatoren besetzt sind. Aber Lucullus bleibt hart. In seiner Amtszeit darf niemand an Sullas Restauration rühren. Natürlich gibt es nicht nur in Italien was zu tun. In Spanien hat sich ein alter Marius-Verbündeter festgesetzt. Quintus Sertorius ist zum Separatisten geworden und hat sein eigenes kleines römisches Reich gegründet. Damit soll sich jetzt ein fähiger Militär aus Sullas Kriegen befassen. Nicht Lucullus, sondern Gnaeus Pompeius.
Wir kennen ihn natürlich unter anderem als Piratenjäger und als letzten großen Gegner Caesars. Er galt als wirklich begnadeter Feldherr, der beste, den Rom in dieser Zeit hat.
Korrekt. Besonders beim Volk in Rom ist er sehr beliebt. Lucullus und er konnten sich nie besonders leiden. Aber Lucullus wird seinen eigenen Krieg bekommen. Und zwar rührt sich im Osten ein bekannter Feind.
Mithridates rüstet zum nächsten Krieg.
Richtig. Mithridates will es nochmal wissen. Konkreter Anlass ist der Tod von König Nikomedes III. Von Bithynien. Der hat nämlich ein Testament hinterlassen und da steht was Ähnliches drin wie in dem von Ptolemaios X.
Verstehe, der König vererbt sein Reich an Rom.
Ganz genau. Und das passt Mithridates nicht. Rom kommt ihm zu nahe. Entsprechend stehen die Zeichen 10 Jahre nach Sullas Friedensschluss wieder auf Krieg. Natürlich hat Mithridates die kilikischen Piraten auf seiner Seite und auch besagter Sertorius ist mit ihm verbündet. Wieder einmal muss also im Osten Krieg geführt werden. Und das ist ein Job für die Konsuln, für Lucullus und für seinen Kollegen Marcus Aurelius Cotta. Lucullus bekommt dafür erstmal nur eine Legion, mit der er die Provinzen Asia und Kilikia sichern soll. Später wird seine Befehlsgewalt dann auf weitere 4 Legionen ausgeweitet. 2 davon haben in den vergangenen Jahren Piraten gejagt und eine hat früher mal auf das Kommando Fimbrias gehört.
Die abtrünnige und dann wieder eingemeindete Legion. Du meinst hiervon, mit der würdest Lucullus noch zu tun bekommen?
Ja, Fimbrias alte Legion ist weiterhin ein spezieller Fall und Lucullus muss erstmal wieder Ordnung in ihre Reihen bringen. Es scheint also so, als hätte die Legion sich eine gewisse Widerborstigkeit erhalten.
Lucullus wird auch im Hinterkopf behalten haben, dass sich die Legion schon 2 gegen ihre Anführer gestellt hat. Einmal gegen Flaccus und einmal gegen Fimbria.
So ist es. Lucullus hat jetzt jedenfalls ein beachtliches Heer beisammen und marschiert damit nach Bithynien. Blöderweise macht sein Kollege Cotta unterdessen einen Alleingang und erleidet damit gleich 2 fette Niederlagen, eine zu Wasser, eine zu Lande.
Ja, in der Luft ging das damals noch nicht. Das ist natürlich in jedem Fall ein schlechter Einstieg in den Krieg.
Es geht ungünstig los, ja. Cotta wird in Kyzikos eingeschlossen. Mithridates zieht einen Belagerungsring um die Stadt. Aber dann kommt Lucullus mit seinem Heer und kreist seinerseits Mithridates ein. Das klappt ziemlich gut, die pontischen Truppen werden von ihrem Nachschub abgeschnitten und als der Winter kommt, bricht eine Hungersnot aus. Mithridates muss die Belagerung abbrechen und fliehen. Lucullus nutzt die Chance, setzt den Fliehenden nach und vernichtet große Teile des pontischen Landheeres. Die Bürger von Kyzikos ehren Lucullus nicht nur mit einem Denkmal, sie rufen auch die Luculeia ins Leben, also von nun an regelmäßig stattfindende Festtage mit Spielen und Festmählern, die nach Lucullus benannt sind.
Das ist natürlich eine große Ehre und könnte ja auch dafür sprechen, dass sie sich nicht nur über das Ende des Kriegszustandes ihrer Stadt freuen, sondern dass sie auch wissen, dass Lucullus jemand ist, mit dem man rechnen kann. Er ist ja kein unbeschriebenes Blatt im Osten. Man kennt ihn und er hat einen Ruf als ein zuverlässiger Mann.
Auf jeden Fall hat er Cottas Fehlstart damit erstmal wieder ausgeglichen. Er zieht weiter von Stadt zu Stadt durch Bithynien und Paphlagonien. Mithridates erleidet eine weitere herbe Niederlage, diesmal zur See. Und auch Lucullus' Legaten leisten gute Arbeit. Sie vereiteln den Versuch der pontischen Truppen, Lucullus vom Nachschub abzuschneiden. Mithridates sieht deshalb erstmal keine Chance mehr und entschließt sich zum schnellen Rückzug. Er hat es derart eilig, dass er seinen Tross zurücklässt. Das wiederum sorgt für Panik bei seinem Heer. Pünktlich sind die Römer da und fügen Mithridates eine weitere krachende Niederlage zu. Das alles passiert ungefähr binnen eines Jahres.
Nach der ersten Bauchlandung unter Cotta machen sich die Römer also ziemlich gut. Lucullus ist dank seiner jahrelangen Erfahrung im Kampf gegen Mithridates zweifellos gut mit dessen Kampfweise vertraut gewesen. Mithridates wird einfach ausmanövriert.
So ziemlich. Mithridates schafft es nicht zum ersten Mal nur haarscharf den Römern zu entkommen. Er muss jetzt das Kerngebiet seines Herrschaftsraums verloren geben. Er überlässt den Römern letztlich weite Teile des Schwarzmeergebietes und flieht zu seinem Schwiegersohn Tigranes. Der ist König von Armenien.
Na, der wird sich bedankt haben. Jetzt hat er die Römer vor der Tür.
Die rollen jetzt erstmal die Schwarzmeerküste auf. Aber ja, darauf läuft es hinaus. Die pontischen Städte fallen übrigens jetzt nicht einfach so kampflos alle an Lucullus, nur weil Mithridates sich verdünnisiert hat. Die Einnahme der Städte ist teilweise eine sehr zähe Veranstaltung. Besonders Amisos ist eine harte Nuss. Als die Römer schließlich Erfolg haben, steckt der Kommandant der Verteidiger die Stadt in Brand und flieht per Schiff. Das ärgert Lucullus sehr. Und was ihm auch nicht passt, ist, dass die Soldaten auf ihrem Recht bestehen, die im Sturm eroberte Stadt plündern zu dürfen. Er gibt ihnen aber nach. Normalerweise versucht er immer, die Städte mit Milde zu behandeln. Hier gelingt es ihm nicht. Amisos ist am Ende. Natürlich nicht zuletzt wegen dem Brand, für den die Römer nichts können, den sie in ihrem Plündereifer aber eben auch nicht gelöscht haben. Lucullus hat später große Mittel darauf verwandt, die Stadt wieder aufzubauen. Er gibt den Exil-Athenern Geld, um in ihre Heimat zurückzukehren, und er wird bald die Gelegenheit bekommen, den Brandstifter zu bestrafen. Ähnlich schwierig wird auch die Einnahme von Pharnakes. Dass die Römer die Stadt einnehmen, hat Mithridates wohl nicht einkalkuliert. Schon im Krieg gegen Sulla hat er da die Frauen seines Hofes untergebracht, Ehefrauen, Schwestern, Töchter und so weiter. Im Krieg gegen Lucullus macht er das genauso, und als er erkennt, dass die Stadt fallen wird, gibt er den Befehl, alle Frauen zu töten, damit sie den Römern nicht in die Hände fallen. Naja, mit der Eroberung von Sinope und Amasea haben die Römer jedenfalls Ende 71 das gesamte pontische Gebiet erobert.
Daraus wird jetzt eine römische Provinz, nicht?
Ja, Pontus et Bithynia. Zur Erinnerung, Mithridates wollte verhindern, dass Bithynien per Testament an Rom fällt.
Jetzt ist auch sein eigenes Kernanteil der neuen römischen Provinz. Schlimmer hätte es aus seiner Sicht nicht kommen können.
Und damit lässt es Lucullus erstmal gut sein. Er meldet den Erfolg nach Rom und zieht für den Winter 71-70 zur Winterpause nach Ephesos.
Im Krieg mit Sulla wäre für Mithridates ja jetzt langsam der Punkt gekommen, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen. Lucullus dürfte den Winter damit verbracht haben, die wiederhergestellte römische Herrschaft zu ordnen und sich um gute Beziehungen mit den Städten zu kümmern. Das kann er ja scheinbar auch sehr gut. Aber was macht Mithridates? Sieht der als König ohne Land jetzt wirklich noch eine Chance für sich? Sein Schwiegersohn dürfte zumindest skeptisch gewesen sein.
Tigranes lässt seinen Schwiegervater über 1,5 Jahre in einer Festung, die er ihm zur Verfügung gestellt hat, auf ein Gespräch warten. Daran kann man schon ablesen, dass er sich nicht auf einen gemeinsamen Verteidigungskampf freut. Im Grunde hat er aber keine echte Wahl. Er selbst ist ambitioniert und will sich nicht vor den Römern ducken. Er wird also mit Mithridates zusammenarbeiten.
1,5 Jahre sind lange für einen Termin mit dem eigenen Schwiegersohn. Mithridates ist tief gefallen. Auf jeden Fall vergeht jetzt eine Menge Zeit, bis es wieder zum Konflikt kommt.
Ja, Lucullus nutzt die Zeit, um im Osten als Verwalter und Organisator tätig zu sein, wie du schon gesagt hast. Er fährt fort, sich neue Freunde zu machen. Nach wie vor sind die Städte sehr zufrieden mit ihm. Trotzdem wird er die ganze Zeit auch Armenien im Blick behalten. Solange Mithridates lebt, kann alles wieder von vorne losgehen. Vielleicht wartet Lucullus auch einfach auf einen guten Vorwand, wieder loszuschlagen. Es gibt einen Schriftverkehr mit Tigranes, in dem Lucullus vergebens die Herausgabe von Mithridates fordert. Stattdessen gibt der armenische König seinem Schwiegervater eine Armee, zwecks Rückeroberung des Pontos.
Und damit geht der Krieg in die nächste Runde.
Ja, und Lucullus lässt sich nicht lange bitten. Er marschiert in Armenien ein. Gleich zu Beginn fügen seine Legaten Tigranes eine schwere Niederlage zu. Er selbst zieht zur neuen armenischen Residenzstadt Tigranokerta. Um die zu bevölkern, hat Tigranes Zwangsumsiedlung vornehmen lassen. Teilziel des römischen Feldzugs ist es, das rückgängig zu machen. Tigranes kann zumindest einen symbolischen Sieg verbuchen, als es ihm gelingt, mit schweren Reitern Schätze und Konkubinen aus der Stadt rauszuholen. Aber als nächstes folgt eine große Feldschlacht. Mithridates hat Tigranes inständig davon abgeraten, Lucullus auf diese Weise zu begegnen, aber Tigranes lässt sich nicht belehren. Er ist zahlenmäßig klar überlegen, und er will mit einem eindeutigen Sieg Lucullus aus seinem Reich fegen.
Ja, Mithridates weiß inzwischen, wie unangenehm die Römer sein können und dass sie in einer klassischen offenen Feldschlacht nur schwer zu besiegen sind. Ich nehme dennoch an, es geht entsprechend aus.
Ja, Tigranes wird vernichtend geschlagen. auch weil Lucullus sich mal wieder als äußerst fähiger Feldherr erweist. Er umschließt das feindliche Heer mit einer gekonnten Täuschungsaktion und das Ende vom Lied ist, dass Tigranes zusehen muss, wie seine Infanterie in Panik die Flucht ergreift. Anschließend wird die Residenzstadt in Besitz genommen. Die Soldaten dürfen plündern und kriegen obendrauf noch eine Belohnung ausgezahlt. Lucullus lässt ein großes Fest feiern. Und anschließend wird die Stadt abgerissen. Die Einwohner dürfen in ihre Heimat zurückkehren. Damit ist jetzt wohlgemerkt nicht ganz Armenien erobert, aber der Feldzug ist vorerst abgeschlossen.
Lucullus kehrt nun also ins griechische Kleinasien zurück. Da hat er ja inzwischen schon ziemlich viel Zeit verbracht.
Das entspricht ganz seinem Geschmack, denke ich. Da fühlt er sich zu Hause. Und er gewöhnt sich sicherlich den Lebensstil an, für den er bald berühmt werden wird. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal zu seinen Feldzügen. Es ist nämlich noch nicht vorbei. 68 vor Christus marschieren die Römer wieder nach Armenien. Lucullus will so schnell es geht nach Artaxata vorstoßen, die Herrschaft des Tigranes beenden und jeden Rückkehrversuch des Mithridates im Keim ersticken. Der Feldzug zieht sich in die Länge, aber nach einer Weile kriegen die Römer wieder ihre Feldschlacht. Und wieder geht Lucullus als Sieger daraus hervor. Die Armenier erleiden eine schwere Niederlage. Diesmal sind unter den Toten auch zahlreiche Mitglieder der Elite. Lucullus ist kurz davor, Tigranes Herrschaft zu beenden. Der Weg nach Artaxata ist frei. Dummerweise hat sich der Feldzug, wie gesagt, in die Länge gezogen, weil es Tigranes und Mithridates eine Weile ziemlich gut hinbekommen haben, die Römer ins Leere laufen zu lassen. Jetzt steht der Winter vor der Tür und die Legionäre haben keinen Bock mehr. Lucullus versucht wohl, sie zu überzeugen, aber er kann ihren Unmut nicht vertreiben. Deshalb fügt er sich tatsächlich und lässt den Vorstoß sein. Vielleicht steht hinter der ablehnenden Haltung besonders die ehemalige Legion von Fimbria.
Die rebellische Legion.
Genau.
Du hattest dir angekündigt, dass die nochmal vorkommt. Die Reintegration ins Heer hat die Fimbria-Legion nicht vorsichtiger gemacht.
So ist es. Ihre Wortführer sind immer eine Handbreit von der nächsten Meuterei entfernt, wie es scheint. Das merkt man besonders in der Phase, die jetzt kommt. Lucullus lässt jetzt die Stadt Nisibis erobern. Da findet er auch den Kommandeur, der Amisos in Brand gesteckt hat. Er lässt ihn in Ketten legen. Dann macht er gezwungenermaßen Winterpause und schmiedet Pläne für die nächste Saison. Aber die Pläne wird er nicht mehr so umsetzen können, wie er sich das denkt. In Rom wird nämlich unterdessen entschieden, ihm das Kommando zu entziehen.
Wie einst seinem Onkel Metellus in Numidien. Manchmal kommt es gar nicht darauf an, ob man Siege abliefert oder nicht.
Seine Gegner im Heer wittern auf jeden Fall, dass sich der Wind gegen ihren Herrn dreht. Wieder ist es die Fimbria-Legion, die dabei zum Unruheherd wird. Redels Führer ist einer von Lucullus' Offizieren, der der Ansicht ist, Lucullus würde seine Fähigkeiten nicht ausreichend wertschätzen. Die Animositäten mögen auch noch einen anderen Grund gehabt haben. Die beiden sind nämlich verschwägert. Die Schwester des Aufrührers ist Lucullus' Ehefrau. Der Gute kam hier schon mal mindestens einmal vor. Sein Name ist Publius Claudius Pulcher.
Naja, der schon bald so einflussreiche Volkstribun, der die Straßen Roms in ein Schlachtfeld verwandeln wird.
Eben der.
Bei seiner Bestattung brennt der Sitzungssaal des Senats ab, richtig?
Jo, er gehört zu denen, die Rom schon bald ins Chaos stürzen werden, aber von dieser Machtentfaltung ist er zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt. Ganz offensichtlich kann er Lucullus nicht leiden, aber er ist sicher kein Idiot. Als Lucullus noch fest im Sattel gesessen hat, hätte er sich sicher gehütet, offen gegen ihn Partei zu ergreifen. Aber als er mitbekommt, dass Lucullus angezählt ist, behauptet er, Lucullus würde den Soldaten Geld vorenthalten.
Das ist ja eigentlich Verrat. Wenn Lucullus nicht auf den letzten paar Metern seines Kommandos unter die Räder kommen will, muss er das jetzt eigentlich entsprechend ahnden.
Das weiß Claudius auch. Er macht sich vom Acker und flieht zum Konsul Quintus Marcius Rex, der ebenfalls eine Schwester von ihm geheiratet hat. Der Konsul hat gerade das Kommando über die Provinz Kilikien bekommen und sein Kollege Manlius Aquilius Glabrio soll das Kommando in Bithynien und Pontos übernehmen. Damit wäre Lucullus sein Kommando fast vollständig los. Gleichzeitig sind Tigranes und Mithridates mit einem Heer im Anmarsch.
Also übernehmen die Armenier jetzt die Initiative. Mit der Ausgangslage ist das aus deren Sicht natürlich eigentlich ein super Zeitpunkt.
Vor allem, weil Lucullus seit der Ankunft der beiden Konsuln in Kilikien und Bithynien nur noch ein sehr eingeschränktes Kommando hat. Sein eigentlich sehr fähiger Legat Triarius erleidet jetzt in der Schlacht eine schwere und verlustreiche Niederlage. Lucullus kommt zu spät, um das zu verhindern. Zumindest gelingt es ihm noch, das Leben seines Legaten zu retten, der sonst von seinen eigenen Leuten umgebracht worden wäre.
Das sieht natürlich übel aus. Die Niederlage könnte seinen Gegnern im Nachhinein ein gutes Argument für seine Entfernung gegeben haben.
Das stimmt. Auf jeden Fall ist die Lage ernst. Mithridates und Tigranes können Gebiete zurückgewinnen. Lucullus müsste dem Konsul Glabrio jetzt eigentlich seine Truppen abtreten. Die Lage ist aber die, dass Glabrio kein Interesse daran hat, Bithynien zu verlassen und dass Lucullus der Ansicht ist, dass man den Krieg nicht einfach kurz pausieren kann, um einen regulären Kommandowechsel zu vollziehen. Er behält deswegen rechtswidrig sein Kommando.
Von Sulla lernen heißt siegen lernen.
Aber ganz so einfach geht es nicht. Wenn es nach der Fimbria-Legion gegangen wäre, hätte es jetzt einen Aufstand gegeben. Aber das Kernheer ist zu loyal, um da mitzumachen. Lucullus kann die Wogen glätten und den Krieg gegen Tigranes und Mithridates ein weiteres Mal aufnehmen. Das Blatt kann er in dieser Saison aber nicht mehr wenden, auch weil ihm der Konsul von Kilikien, also der, zu dem Claudius geflohen ist, militärische Hilfe verweigert.
Das ist ja jetzt auch ein politisches Spiel. Lucullus zu helfen, würde seinen eigenen Karriereambitionen schaden.
Die Fimbria-Legion wird dann schon im Herbst entlassen, so hatte Lucullus es versprechen müssen, und der Rest geht bald darauf ins Winterlager. In der nächsten Saison besteht dann keine Hoffnung mehr für einen von Lucullus geführten Schlag gegen Mithridates. Es erscheint jetzt nämlich Roms großer Held auf der Bildfläche. Geliebt vom Volk, misstrauisch beäugt vom Senat und seit kurzem erfolgreicher Bezwinger der Piraten.
Die Rede ist natürlich von Pompeius.
Ganz genau. Pompeius ist, wie Lucullus, eine wichtige Figur in Sullas Kommandostab gewesen, aber die beiden haben sich nie leiden können. Pompeius kriegt jetzt also das Kommando im Krieg gegen Mithridates. Und als er sich mit Lucullus trifft, um ihn seiner Verantwortung zu entbinden, kommt es zu einem heftigen Streit. Die beiden werden ausfällig und beleidigen einander. Pompeius äußert sich abfällig über Lucullus militärische Erfolge und Lucullus sagt, Pompeius würde immer nur die Lorbeeren ernten, die andere verdient hätten.
Das ist eine Anspielung unter anderem auf den Krieg gegen die Piraten. Da ist er ja dem Prokonsul Metellus auf Kreta in die Parade gefahren.
Exakt.
Aber wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass Pompeius zu denen gehört, die Lucullus aus dem Amt drängen? Wenn sie beide aus dem Sulla-Lager sind, müssten sie doch eigentlich mehr oder weniger in die gleiche Richtung steuern. Oder sind das jetzt wirklich persönliche Ambitionen, die miteinander kollidieren?
Die persönliche Ebene spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie gesagt, die beiden können sich nicht leiden. Aber die politische Dimension ist wichtiger. Pompeius hat nämlich die Seiten gewechselt. Zumindest zeitweise. Er nutzt seinen rapide steigenden Einfluss im Sinne der alten Sulla-Gegner. Das heißt, dass er unter anderem ihre Bemühungen unterstützt, Sullas Reformen rückgängig zu machen und die Rechte der Ritter wieder zu erweitern. Lucullus steht mit seiner im Osten so beliebten Art den finanziellen Interessen der Societatis Publicanorum im Weg und schon allein deshalb muss er weg. Seine finanzstarken Feinde sind es dann auch, die in Zusammenarbeit mit Pompeius den Vorwurf in die Welt gesetzt haben dürften, Lucullus sei habgierig und wolle sich im Osten nur bereichern.
Dabei wollen Sie das doch eigentlich machen.
Man kann annehmen, dass in dieser Kampagne gegen Lucullus der Kern des später überlieferten Lucullus-Bildes zu finden ist. Pompeius dürfte jedenfalls seinen Spaß daran gehabt haben. Er hat nie zum Kreis der Intellektuellen in Sullas Heerlager gehört. Er war für Lucullus und seine Freunde immer ein Pleb. Und jetzt sitzt er am längeren Hebel und kann es ihnen zurückzahlen. Lucullus kann so viel schimpfen, wie er will. Er muss das Kommando abgeben. Und Pompeius macht sich daran, überall gegen Lucullus Freunde vorzugehen und von ihm verliehene Ehren zu entziehen.
Okay. Das mag ihm ja eine persönliche Genugtuung gewesen sein, aber besonders schlau ist es doch nicht. Wäre es nicht besser gewesen, die Netzwerke seiner absolvierten Rivalen auf seine Seite zu ziehen?
Das wäre schon schlauer gewesen, aber Pompeius muss der Ansicht gewesen sein, dass die Verbindungen, die Lucullus geknüpft hat, zu stark sind, um sie ihm abspenstig zu machen. Man darf sich da jetzt übrigens keine Säuberung vorstellen, aber wer mit Lucullus in Verbindung gebracht werden kann, der hat es unter Pompeius schwer. Und natürlich können sich die Societatis Publicanorum jetzt wieder ungebremst an die Arbeit machen. Der wachsame Blick auf die Stabilität der Republik ist mit dem Weggang des Lucullus eine Sache der Vergangenheit. Es kann so weitergehen wie vorher. Aber die Verantwortung für den Osten liegt jetzt hinter Lucullus. Er muss zurück nach Rom. Und da wird man nun den Lucullus kennenlernen, der uns heute am ehesten ein Begriff ist.
Er widmet sich jetzt dem Luxus und dem guten Geschmack.
Nicht nur, aber auch. Es gibt mehrere Quellen für seinen Reichtum. Zum einen dürfte er an Sullas Krieg gegen Mithridates gut verdient haben und zum anderen auch am eigenen. Wo geplündert und beschlagnahmt wird, bekommt der Heerführer einen beträchtlichen Teil der Beute ab. Durch die Vormundschaft für Sullas Kinder hat er Zugriff auf weitere Gelder bekommen, wie auch immer er die einsetzt, wenn überhaupt. Und er dürfte Erbempfänger mehrerer Klienten gewesen sein. Aber am wichtigsten ist das Netzwerk, das er sich im Osten aufgebaut hat.
Dank seiner Hellas-Begeisterung und seiner Milde hat er jetzt gute Handelskontakte?
Sozusagen. Er ist schon immer ein Mann mit gutem Geschmack gewesen und nach etlichen Jahren im Osten weiß er genau, wie er an die besten Gewürze, die besten Stoffe oder den besten Marmor kommt. Er kennt alle und jeden und wer ähnlich begeistert ist, wenn es um Dichtung, Philosophie, Geschichte, Architektur, gutes Essen und hervorragende Weine geht, der ist wahrscheinlich mit ihm befreundet. Diese Verbindung nutzt er jetzt nicht nur, um schöne Villen zu bauen und immer mit einer exquisiten Tafel aufwarten zu können, sondern er macht sich daran, Luxusgüter an seine Standesgenossen zu verkaufen.
Er gibt also nicht nur Geld für Luxusgüter aus, er verdient auch daran. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, den Lebensstil nachhaltig zu gestalten.
Was natürlich auch nur deshalb funktioniert, weil Lucullus jetzt regelmäßig neue Trends setzt. Was immer er aus dem Osten mitbringt, das kann er erfolgreich in Rom etablieren. Er schafft einen neuen Bedarf und deckt ihn dann selbst. Mit großen Fischfarmen, mit einer beachtlichen Vogelzucht, mit der Ansiedlung von exotischen Obstbäumen, mit dem Import von besonders edlen Materialien und so weiter.
Verstehe. Und wenn sowas erstmal etabliert ist, muss natürlich auch jeder mitziehen. So funktioniert die römische Elitenkultur nun mal. Besonders dann später im Kaiserreich, aber auch schon zur Zeit der Republik. Darüber haben wir hier ja schon mal in der Folge über die Villa Hadriana gesprochen.
Sehr richtig. Und Lucullus hebt diese Konkurrenz auf ein neues Level. Er kauft mehrere Grundstücke, um dort Villen zu bauen. Und er kauft auch Villen, die er dann vollkommen umbauen lässt. Alle seine Villen haben eines gemeinsam: eine spektakuläre Lage. Die erste entsteht auf dem Pincio, also sozusagen mitten in Rom. Lucullus ist der Erste, der da eine Villa baut. Und bald ziehen viele nach.
Auch in der Hinsicht setzt er also wieder einen Trend.
Aber auch da, wo er nicht der Erste ist, stechen seine Bauten heraus. Er hat zum Beispiel bald 3 Villen am Golf von Neapel. In der besagten Hadrian-Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das ein ganz besonderer Lieblingsferienort der Römer gewesen ist. Besonders eine der 3 Villen hat eine völlig irre Lage. Und zwar befindet sie sich auf einer Insel am Eingang des Golfs. Die gehörte mal zum Kraterrand eines Vulkans, der längst im Meer versunken ist. Und oben auf dem Kraterrand thront jetzt die Villa des Lucullus. Jeder Römer, der mit dem Schiff im Golf von Neapel ankommt, sieht diese Villa vor sich. Später wird sie dann in Kaiserbesitz übergehen. Auch auf der Insel Nesis hat Lucullus bald eine Villa. Die Insel ist ebenfalls Teil eines Vulkankraters. Besonders wichtig ist auch seine Villa in Tusculum, wo ebenfalls viele reiche Römer ihre Villen haben. Da gibt es neben weitläufigen Gärten auch eine große Bibliothek. Eine Bibliothek mit ganz außergewöhnlichen literarischen Schmuckstücken, versteht sich. Lucullus' Freunde und Kollegen, inklusive Cicero und Cato, können jetzt jederzeit vorbeikommen, lesen, sich Bücher ausleihen, kopieren lassen und so weiter.
Der Luxus wird also mit Standesgenossen geteilt, die ihn auch zu schätzen wissen. Wir haben in der Hadrian-Folge hier auch besprochen, dass Luxus- und Villenkultur in Rom nicht unbedingt guten Geschmack bedeutet hat.
Ganz genau. Und auch in dieser Hinsicht sticht Lucullus hervor. Die Kunst, die er ausstellt, das Essen, das er servieren lässt, die Bücher, die sich in seiner Bibliothek befinden, all das beweist seinen guten Geschmack und seine hohe Bildung.
Okay. Lucullus beschäftigt sich jetzt also mit Architektur, mit Fischzucht, mit Obstbäumen, mit Philosophie und gutem Wein. Ist sein politisches Leben jetzt abgehakt? Wir kommen dem Ende der Republik ja auch immer näher.
Das ist zwar richtig, aber Lucullus zieht sich keineswegs aus der Politik zurück. Das ist später oft so dargestellt worden, besonders bei Sallust kann man das lesen, aber dazu sage ich gleich noch was. Tatsächlich setzt er in Rom den Kampf gegen seine alten politischen Feinde fort. Das beginnt damit, dass man ihn 3 Jahre lang auf seinen Triumphzug warten lässt.
Das heißt, er darf 3 Jahre lang nicht das Pomerium überschreiten.
Die altvordere Stadtgrenze. Über das Problem haben wir hier schon mal gesprochen. Wenn er die Grenze überschreitet, muss er seinen Restheer abgeben, das er noch hat. Und wenn er das abgibt, verfällt sein Recht auf einen Triumphzug. In der Zeit kann er sich natürlich in großen Teilen Roms frei bewegen, in ganz Italien sowieso. Seinen Aktivitäten steht das also nicht im Weg. Ein politischer und persönlicher Akt ist jetzt die Scheidung von seiner Frau. Die ist, wie erwähnt, die Schwester von Claudius Pulcher, der sich mit großer Geste in das Lager seiner Gegner gestellt hat. Lucullus wirft ihr jetzt Ehebruch vor, und zwar mit ihrem eigenen Bruder. Das Gericht lässt sich überzeugen und macht die Scheidung rechtskräftig. An ihrer Stelle heiratet Lucullus Servilia, eine Nichte Catos des Jüngeren.
Er wählt also ein Bündnis mit einem wichtigen Vertreter der sterbenden Republik.
Ja. Eine Heirat, die kein dauerhaftes Bündnis geschaffen hat, wie schon die mit Claudius Schwester, ist die zwischen Gaius Memmius und Sullas Tochter Faustia. Memmius ist hochgebildet wie Lucullus und er ist gut mit dem Dichter Lukerz befreundet, aber er wird nicht zu einem politischen Weggefährten von Lucullus, sondern zu seinem erbitterten Gegner. Er hat sich Pompeius und damit auch dessen ritterlichen Unterstützern angedient und beweist seine neue Teamzugehörigkeit, indem er Lucullus und seinen Bruder Marcus anklagt. Unter anderem, um den Triumphzug des Lucullus zu verhindern. Er hat aber keinen Erfolg damit, beide werden freigesprochen. Wie gesagt, Lucullus' Triumph wird letztlich um 3 Jahre verzögert. Ähnlich geht es übrigens mit Metellus Creticus.
Lucullus' Verwandten, der sich auf Kreta mit Pompeius angelegt hat.
Genau. In den Kreisen dieser Männer wächst entsprechend die Wut auf Pompeius. Wir hatten das in der Folge zum Ende der Republik schon mal angesprochen. Pompeius hat eigentlich gar nicht die Absicht, es sich derart mit dem Senat zu verscherzen, wie er es dann tut. Und er hat auch keine Absicht, sich zum Diktator zu machen, aber er verschafft dem alten Lagerkampf in Rom vielleicht etwas zu unbedarft einen neuen Katalysator. Seine Gegner finden sich in einer Blockade gegen seine politischen Absichten zusammen. Und sein Frust darüber führt ihn letztlich mit Caesar und Crassus zusammen.
Den letzten paar Metern zum Rand der Klippe entgegen, von der die Republik bald stürzen wird.
So ist es. Für Lucullus geht es wieder aufwärts, als Cicero Konsul ist. Endlich bekommt er seinen Triumph. Sein kleines Restheer hat 3 Jahre lang auf dem Marsfeld gelagert. Jetzt darf es die Beute aus den Kriegen gegen Mithridates und Tigranes präsentieren. Für das Volk gibt es 4 Millionen Liter Wein, die Soldaten kriegen Geld und ein Zehntel der Kriegsbeute geht als fromme Spende an Herkules. Von jetzt an sind Lucullus und sein Bruder regelmäßig als Unterstützer Ciceros und Catos im Senat bezeugt. Auch im Kontext der katilinischen Verschwörung. Lucullus selbst gerät wieder ins Kreuzfeuer, als die Rechtmäßigkeit der Bürgerrechtsverleihung an seinen Kindheitsfreund, den Dichter Archias, vor Gericht angefochten wird.
Naja, als denn das Triumvirat die Macht ergreift, werden diese kleinen bis mittelgroßen politischen Nebenkriegsschauplätze keine Rolle mehr spielen.
Ja, wir haben es eben schon gesagt, am Anfang dieser Entwicklung steht die Blockadehaltung des Senats gegen Pompeius. Der Senat verweigert die Landvergabe an seine Veteranen und er verweigert die Ratifizierung seiner politischen Maßnahmen im Osten. Das ist begrenzt sinnvoll und erklärt sich in erster Linie aus den verhärteten Fronten im römischen Lagerkampf. Letztlich ist es fatal, weil sich Pompeius dazu entschließt, zusammen mit Caesar und Crassus am Senat vorbeizuregieren. Einer der Hauptakteure dieser Anti-Pompeius-Politik ist Lucullus. Der hat ja verständlicherweise ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ich habe das in der besagten Folge zum Ende der Republik erwähnt. Seit Pompeius ihn im Osten abgelöst hat und viele seiner Maßnahmen dort auf den Kopf gestellt hat, hegt er Rachegelüste. Ähnlich geht es Metellus Creticus, wegen besagter Kreta-Geschichte im Piratenkrieg. Und Metellus Zähler will sich für die Demütigung rächen, die ihm Pompeius durch die Scheidung von seiner Halbschwester zugefügt hat.
Ja, die persönlichen Animositäten treiben Pompeius in die Gründung des Triumvirats. Sie wirken als Verstärker für die Angst, Pompeius könne die Herrschaft in Rom an sich reißen. Auf jeden Fall sind Rachegefühle nicht besonders hilfreich, wenn man versucht, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Das stimmt wohl. Pompeius' Unterstützer machen es Lucullus aber auch nicht gerade leicht. Der Volkstribun Memmius hat mit seiner Frau Servilia eine Affäre und auch mit der Frau von seinem Bruder Marcus. Beide lassen sich darauf entscheiden.
Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Geht aber auch der politische Bund mit Cato in die Brüche? Der ist ja Servilias Onkel.
Nein, zum Bruch zwischen Lucullus und Cato kommt es deshalb nicht. Die beiden verstehen sich unverändert blendend. Lucullus bestimmt Cato sogar zum Vormund seines Sohnes. Und Cato verweigert möglicherweise aus Rücksicht auf Lucullus Pompeius die Hand einer weiteren Nichte, was wiederum erhebliche Konsequenzen gehabt haben dürfte. Ich habe ja erwähnt, dass Metellus Zähler im Senat zu einem der wichtigsten Pompeius-Gegner wird, weil Pompeius sich von seiner Schwester getrennt hat. Der Grund, warum Pompeius das gemacht hat, ist der, dass er das Bündnis mit Cato sucht. Er kalkuliert die Möglichkeit gar nicht ein, dass Cato ihm das ausschlagen könnte. Er macht es aber. Die ausgestreckte Hand des Pompeius wird zurückgeschlagen. Und das könnte durchaus etwas mit Lucullus zu tun gehabt haben.
So oder so wird Pompeius klargemacht, dass der Senat nicht mit ihm kooperieren will.
Ja, zur Freude von Lucullus. Sein ganz großer Auftritt ist dann der Vorstoß, über die Ratifizierung der Maßnahmen des Pompeius nicht als Ganzes abzustimmen, sondern Maßnahme für Maßnahme. Er nimmt sich dann genüsslich die Zeit, jede einzelne politische Entscheidung, die Pompeius im Osten getroffen hat, zu zerpflücken.
Und für kurze Zeit sieht es vielleicht so aus, als hätte er sich erfolgreich revanchiert.
Ja, aber genau das ist eben das Problem. Für Pompeius ist jetzt das Maß voll. Er verbündet sich mit Caesar und Crassus. Und darüber, was dann passiert, haben wir ja, wie gesagt, schon früher gesprochen. Lucullus gehört jetzt natürlich zu denen, die die brutalen Maßnahmen als erste abkriegen. Gewalt und Einschüchterung, mit denen Caesar von nun an den Senatoren begegnet, brechen den politischen Widerstand. Lucullus bekommt auch etwas von dem Kot ab, mit dem Caesars Kollege Bibulus beworfen wird, als er versucht, die Maßnahmen des Triumvirats aufzuhalten.
Wir erinnern uns.
Der Senat ist erfolgreich seiner Macht beraubt. Und es ist schwer zu sagen, was Lucullus jetzt gemacht hat. Er wird sich jedenfalls nicht resignierend damit abgefunden haben. In der sogenannten Vettius-Affäre wird nämlich öffentlich, dass das Triumvirat einer größeren Gruppe politischer Gegner die Verantwortung an einem inszenierten Attentat zuschieben wollte. Und zu dieser Gruppe gehört auch Lucullus. Pompeius, Caesar und Crassus zählen Lucullus also entweder weiterhin zu ihren aktiven Gegnern oder Pompeius will sich jetzt seinerseits in erster Linie rächen. Claudius, Lucullus' ehemaliger Schwager ist es dann, der Cicero ins Exil drängt. Bevor er flieht, berät sich Cicero mit einigen Freunden und Kollegen. Er fragt sie, ob er wirklich gehen soll. Lucullus ist derjenige, der ihm davon abrät. Er weiß, wie wichtig Cicero für den senatorischen Widerstand ist, aber Cicero geht. Und auch Cato muss bald ins Exil. Damit ist der Senat seiner wichtigsten Wortführer beraubt und Lucullus wird die Lücke nicht füllen.
Folgt jetzt doch der Rückzug ins Privatleben? Vor dem Hintergrund könnte man es ja nachvollziehen, wenn er der Politik nun endgültig den Rücken gekehrt hätte.
Schwer zu sagen. Ein wichtiger Chronist der Ereignisse ist Cicero. Nachdem er Rom verlassen hat, wissen wir nicht mehr viel über das, was Lucullus gemacht hat. Man muss aber davon ausgehen, dass ihn zumindest seine Gegner nicht ganz abgeschrieben haben. Irgendwann zwischen Dezember 57 und Januar 56 wird er nämlich vergiftet. Und er überlebt den Anschlag nicht. Einer der wichtigsten namhaften Vertreter der Republik ist also tot. Cicero wird ihm einen Nachruf schreiben, in dem er voll des Lobes für seinen verstorbenen Mitstreiter ist. Aber da ist schon längst die Erzählung im Umlauf, dass Lucullus in erster Linie ein dekadenter Privatmann gewesen ist, der sich für Politik schon seit Jahren nicht mehr interessiert hat. Das hat angefangen mit der Anti-Lucullus-Kampagne, die Pompeius und seine Unterstützer in die Welt gesetzt haben. Es setzt sich fort mit den Anschuldigungen des Memmius und es wird scheinbar bewiesen durch Lucullus allseits bekanntes Luxusleben.
Ihm Luxusverliebtheit zu unterstellen, ist ja nicht ganz falsch. Sie hat ihn aber nicht davon abgehalten, bis zuletzt an der Seite Ciceros und Catos für die Republik zu streiten.
So ist es. Bei Plutarch setzt sich die Erzählung vom resignierten, prassenden Ex-Politiker dann fort. Und besonders krass wird es dann bei Sallust. Über Sallust als Quelle haben wir hier schon mal gesprochen, in der Folge zu Jugurtha.
Sallust ist ein Parteigänger Caesars und seine Geschichte der späten Republik ist eine Geschichte der Dekadenz und des Verfalls. Er konzentriert sich stark auf die Ineffizienzen des Senats und unterstellt dem senatorischen Adel quasi geschlossen Korruption und Dekadenz. Damit wird das Ende der Republik als logische Folge eines kontinuierlichen Abstiegs dargestellt. Caesar wird darin zum Retter Roms, der ein längst verrottetes System durch ein neues ersetzt hat.
Genau. Und da ist Lucullus natürlich ein vermeintlich tolles Beispiel. Er war früher mal ein ganz passabler Feldherr, aber als er dann zurück in Rom ist, kann er nur noch prassen und protzen. Aber die Darstellung greift, wie gesagt, zu kurz. Dass Lucullus den Luxus geliebt hat, ist zweifellos richtig, aber er verliert dabei nicht seine Ideale aus den Augen. Für Cicero besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Lucullus und seinen ebenfalls prassenden und protzenden Nachbarn. Und zwar besteht der Unterschied darin, dass Lucullus sich dieses Leben durch seine großen Verdienste an der Republik verdient hat, während die anderen sich zwischen Gärten und Fischteichen aus der Verantwortung stehlen, die sie für den Erhalt der Republik tragen.
Und auf Ciceros Urteil kann man sich natürlich verlassen.
Was es besonders naheliegend erscheinen lässt, Lucullus ganz mit Sallust für ein Element republikanischer Dekadenz zu halten, ist die Tatsache, dass er, wie gesagt, viele neue Trends nach Rom gebracht hat. Er ist also kein Eskapist gewesen, er hat aber vielleicht andere zu Eskapisten gemacht. In der frühen Kaiserzeit glauben das viele. Da erscheint Lucullus dann als tugendhafter Amtsträger, der im Osten korrupt und luxussüchtig wird und diese Laster dann nach Rom bringt.
Auf jeden Fall treten bei solchen Erzählungen seine militärischen und politischen Erfolge in den Hintergrund. Die nehmen immerhin den Großteil seiner Karriere ein.
Ja, die Darstellung bei Sallust ist sehr wirkmächtig. Nicht nur in der Kaiserzeit, sondern auch in der Moderne. Theodor Mommsen bleibt in seiner Darstellung der spätrepublikanischen Aristokratie sehr eng bei Sallust. Aber wie wir in besagter Jugurtha-Folge schon gesehen haben, da muss man sehr vorsichtig sein, zumindest was die moralische Erzählung betrifft, denn da hat Sallust sehr eindeutige Motive.
Und wenn sich unsere Hörer demnächst eine lucullische Mahlzeit gönnen, können sie jetzt jedenfalls kurz an die Römische Republik denken. Das machen ja viele angeblich mehrmals täglich, also an das Römische Reich denken, nicht lucullisch speisen.
Wir haben dafür mal wieder neuen Stoff geliefert. Mal sehen, wann wir uns wieder Rom zuwenden. Aber jetzt lassen wir Lucullus ruhen. Wir hören jetzt von Anna Josten, der Chefredakteurin von damals, worum es im aktuellen Heft geht.
Unser aktuelles Titelthema dreht sich um den Deutschen Orden, den wohl bekanntesten Ritterorden des Mittelalters. Gegründet wurde er zur Zeit der Kreuzzüge in Akkon. Nach dem Fall der Kreuzfahrerstaaten zogen die Ordensritter dann nach Osteuropa. Dort bauten sie einen mächtigen Ordensstaat auf, der mehr als 2 Jahrhunderte lang ein wichtiger politischer Akteur war.
Warum habt ihr euch gerade für dieses Thema entschieden?
Der Deutsche Orden ist ein ganz spannendes Kapitel der mittelalterlichen Geschichte Europas. Jeder hat schon einmal irgendwie davon gehört. Und auch das Schwarze Kreuz auf weißem Grund als Symbol des Ordens ist weitläufig bekannt. Man begegnet dem Orden in Filmen, Romanen und Computerspielen. Aber das Bild, das wir von den Deutschordensrittern haben, ist bis heute stark von Mythen und Vorstellungen geprägt, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert entstanden sind. Damals wurde die Ordensgeschichte von verschiedenen Seiten für nationalistische Zwecke vereinnahmt. Und das hat lange nachgewirkt. Man denkt etwa an die Zeit des Ersten Weltkriegs, in der nationalistische Kreise in Deutschland den Orden als Kulturträger gegen das Slawentum glorifiziert haben. Wir haben uns gefragt, was steckt hinter diesen Mythen? Was ist die tatsächliche Geschichte des Ordens?
Und was steckt dahinter? Was erwartet die Leserinnen und Leser im neuen Heft?
Wir schlagen einen Bogen von der Gründung des Ordens in der Zeit der Kreuzzüge über die Blütezeit seiner Herrschaft in Preußen bis zum Niedergang des Ordens statt. Wir fragen, wo liegen die Anfänge des Ordens? Warum zog der Orden nach Osteuropa? Wie wurde er zur politischen Macht? Und was führte letztlich zum Zerfall des Ordensstaats, der ein für das Mittelalter ziemlich einzigartiges politisches Gebilde war? Dabei beleuchten wir auch weniger bekannte Episoden, zum Beispiel den erfolglosen Versuch der Deutschordensritter, in Siebenbürgen Fuß zu fassen. Und wir rücken die Marienburg in den Fokus, die wie kein anderes Symbol mit der Macht des Deutschen Ordens im Mittelalter verbunden wird. Als Autoren konnten wir wieder renommierte Experten zum Thema gewinnen. Es erwarten euch also fundierte Artikel, eindrückliche Bilder und anschauliche Karten. Es lohnt sich, reinzuschauen.
Ja, es geht um den Deutschen Orden, um einen Ritterorden. Und auch in unserer nächsten Folge wird es um Ritter und Recken gehen. Wir reden nämlich über die Nibelungensage.
Bis wir von den Nibelungen hören, könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns immer sehr freuen.
Und damit machen wir für heute Schluss.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.